Der Ausflug gestern war mir ein Genuss, aber war mehr als ein Genuss. Das war erbaulich, war eine Freude, mit euch allen zusammen zu sein. Und solche Tage brauchen wir, damit ältere Christen mit jüngeren Christen oder ältere Menschen mit jüngeren sich einmischen kann. Voneinander lernen können. Wir haben Gelegenheit, miteinander zu sprechen über Dinge, die wir sonst nicht haben. Und ich freue mich sehr, dass wir das haben könnten. Wir brauchen das. Sogar die Kinder mit Senioren zusammen. War toll. Also ich werde niemanden nennen, aber es gab Senioren, die mit den Kindern Fußball gespielt haben. Auch mit den anderen Erwachsenen, das war wirklich toll zu sehen. Und ihr Ehefrauen, ihr dürft nicht schimpfen, okay? Dürft nicht schimpfen, war alles in Ordnung gestern. Auch wenn Ehemänner mitgespielt haben als Senioren. Es war ganz gute Laune gestern und zum Teil ganz gute Laune, weil es solch ein gutes Essen gegeben hat. Wir denken nicht darüber nach, aber Essen spielt wirklich eine wichtige Rolle im Leben von Gemeinden. Manchmal ist es eine sehr ernsthafte Sache. Essen ist eigentlich für uns allen wichtig. Mama, was gibt's zum Mittagessen? Oder im späteren Alter fragt man, wohin sollen wir ausgehen? Wollen wir Chinesisch essen? Oder Italienisch? Wollen wir Fränkisch essen? Griechisch? Nein, ich mag Griechisch nicht. So sind die Optionen weniger und wir müssen mal überlegen, was wir machen. Manchmal ist das Essen eine ganz ernsthafte Sache. Zum Beispiel wegen Allergien oder wegen starker Überzeugungen. Unter den Christen im ersten Jahrhundert war es nicht anders. Es gibt mehr als eine Stelle in der Bibel, die mit Essen zu tun hat. Und so ist es in Römer Kapitel 14. Und es ist dann eine Kontroverse, die Paulus mal anspricht. Es gab zum Thema Essen auch andere Sachen, die auch so kurz angesprochen werden in Römer 14. Es gab unterschiedliche Überzeugungen unter den Christen, sogar in Rom. Und so wie ich es verstehe, gab es mehrere Gemeinden in Rom. Wir wissen aus der Geschichte, dass es mehrere Synagogen in Rom gegeben hat. Das war eine Millionenstadt damals. Und das heißt dann, es hat höchstwahrscheinlich auch mehrere Gemeinden gegeben. Du findest beim Römerbrief, er schreibt nicht an die Gemeinde in Rom. Wahrscheinlich gab es mehrere Gemeinden in Rom. Und unter diesen Gemeinden, unter den Christen, gab es Unterschiede über Essen und auch andere Dinge. Und sie hätten die Christen voneinander spalten können. Christen hatten damals, haben auch heute, unterschiedliche Auffassungen über bestimmte Sachen, Sachen, die von der Bibel selbst nicht so direkt angesprochen sind. Und es gibt nicht unbedingt ein Prinzip aus der Bibel darüber. Also wir sprechen von etwas heute. Paulus schrieb über Dinge in Römer 14, die mit dem Heil nichts zu tun hatten. Wir sprechen über Dinge, die mit dem Evangelium nicht zu tun haben. Wir sprechen über Dinge, die mit Bibellehre nicht zu tun haben. Es gibt Unterschiede zwischen uns. Es gab damals, es gibt heute Unterschiede zwischen uns. Wie gehen wir mit diesen Unterschieden um? Das ist die Frage, und Paulus antwortet diese Frage in Römer Kapitel 14. Und was er hier sagt, kann man auch heute, 2000 Jahre später, anwenden. Ich freue mich, dass wir heute das Thema betrachten, denn ich denke, dass viele Christen verstehen nicht, wie sie damit umgehen sollen. In dieser Stelle, wie wir mit anderen Christen mit Unterschieden umgehen sollen, gibt Paulus 4 Befehle. Die sind nicht schwierig herauszufinden. Er gibt 4 Befehle. Und ich möchte auch darauf hindeuten, dass dieses alles sich auf Römer Kapitel 12, Verse 1 und 2 bezieht. Und ich möchte das für euch noch einmal vorlesen. Mark hat bereits darüber gepredigt. Ich hoffe, dass 1 oder 2 oder 3 oder mehr von dieser Bibelstelle, Römer Kapitel 2, richtig angepackt wurden in der Zeit und in der Zwischenzeit. Die ist so wichtig. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, das, was Gott für uns getan hat als Christen, eure Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was eure vernünftige Gottesdienst ist, und sei nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn ich sage, Herr, ich gehöre zu dir, du hast mich gerettet, ich gehöre zu dir, mein Leben gehört dir, mein Leib gehört dir, und ich möchte mich nach dir richten und nicht nach dieser Welt und was sie sagen, dann wirst du mit dieser Einstellung, mit dieser Entscheidung in deinem Herzen, da wirst du wirklich vieles durchmachen können, ohne ganz großen Probleme. Die meisten Probleme, ich sage nicht alle, aber die meisten Probleme, die wir als Christen haben, kommen in unser Leben von daher, dass wir vergessen, was Jesus für uns getan hat. Dass wir vergessen, dass wir zu ihm gehören. Darum geht es. So, Paulus, über Sachen, die nicht so deutlich in der Bibel angesprochen sind, was sollen wir dann machen? Hier sind 4 Befehle drüber. Zum Schluss werde ich diese Befehle wiederholen, denn ich möchte, dass wir sie kapieren. Erstens, wir wollen einander akzeptieren, mit allen Unterschieden, die wir haben. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafte Fragen. Das Erste, das er sagt hier, ist den Schwachen aufnehmen, und das heißt, sie sollen euch auch aufnehmen. Das kommt später. Wir wollen einander akzeptieren. Mit allen Unterschieden, die wir haben. Was war das Problem damals? Einige meinten, sie könnten alles essen. Gestern haben wir über Verschiedenes gesprochen, was manche Leute essen. Ich kann nicht alles essen, was manche Leute essen, aber darum geht es nicht, okay? Darum geht es nicht. Manche damals haben gemeint, wir können alles essen. Andere haben gemeint, nein, es geht nicht. Und es war, weil entweder aus irgendwelchen Grund sie Vegetarier waren. Er schreibt hier, eine isst alles, der andere isst nur Gemüse. Aus irgendwelchen Grund waren sie Vegetarier. Das ist eine Erklärung. Es gibt noch eine Erklärung. Die andere Erklärung ist folgendes. Es gab damals, wir sollen nicht vergessen, das Christentum kam ursprünglich aus dem Judentum. Und wenn du Apostelgeschichte liest, dann merkst du, wie oft es geschehen ist, dass die Juden voneinander getrennt wurden, Christen, Nicht-Christen. Und wenn du getrennt wurdest von den anderen, dann hattest du als Jude kein Rabbi mehr. Es sei denn, dass der Rabbi selbst wiedergeboren ist. Aber wenn das nicht der Fall war, hast du keinen Rabbi mehr. Und es war üblich unter den Juden, dass der Rabbi sagte, das ist koscher, das ist nicht koscher. Dann hatten sie keinen mehr, der das für denen sagen könnte. Die meisten haben verstanden, wir werden essen, was Gott uns zum Essen gibt. Und wir werden uns nicht darum kümmern. Aber es gab immerhin manche Juden, und das soll nicht schwierig zu verstehen sein, die gemeint haben, aber so haben wir lebenlang, jahrhundertelang gelernt, so sollen wir essen, es ist richtig, es ist gesund. Aber es gibt keinen Rabbi, der uns hilft zu verstehen, ist das koscher, ist das nicht koscher und was ist der sichere Weg? Kein Fleisch essen. So, sie haben darauf verzichtet, Fleisch zu essen. Also könnt ihr dann bemerken, was für eine Spannung das dann gab in der Gemeinde. Es gab einige Christen, auch Judenchristen, aber vor allem die Nicht-Judenchristen, die bemerkt haben, sie essen kein Fleisch. Das war lange geklärt. Durch Paulus, durch Jesus. Aber sie essen kein Fleisch. Was ist mit denen los? Sie haben richtig ein Problem. Die anderen aber, die lebenlang gelernt haben, nur gewissen Fleisch zu essen, und jetzt gibt es keinen Rabbi für sie. Kann es nicht erklären, so selbstverständlich. Essen sie kein Fleisch? Sie schauen auf die anderen und sagen, was ist mit denen los? Wie könnten sie das übers Herzen bringen, so etwas zu tun? Dass sie das essen würden und wissen nicht mal, ob das von Gott erlaubt ist. Die Spannung, die Situation. Heute gibt es unter uns nicht. Okay? Unter uns nicht. Zumindest, ich habe keinen Hauch davon gehört in den letzten 6 Jahren in unserer Gemeinde. Wir haben andere Dinge. Denn es wird immer solche Dinge geben. Was sollen die Christen tun? Paulus erklärt. Wir wollen einander akzeptieren. Das ist deine Überzeugung, das ist deine Überzeugung. Aber wisst ihr was? Über diesen kleinen Punkt hat die Bibel ganz wenig zu sagen. Das musst du für dich entscheiden. Und wir wollen dann einander akzeptieren. So ist es bei dir zu Hause, so ist es bei dir zu Hause. Ihr sollt einander akzeptieren. Ja, aber das ist wirklich übertrieben, was der Bruder tut. So denkst du. So denkst du. Aber so denkt Gott nicht. Gott hat ihn aufgenommen. Vers 3. Wer ist, verachte nicht den, der ist, und wer nicht ist, richte nicht den, der ist. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wenn Gott ihn aufgenommen hat, dann musst du ihn auch aufnehmen. Du bist nicht besser als Gott, oder? Wir wollen einander akzeptieren. Der eine wird als schwach bezeichnet, den Schwachen im Glauben aber nimmt auf. Nun, es gibt verschiedene Bedeutungen für schwach in der Bibel. Gibt es auch verschiedene Bedeutungen für das Wort schwach in der deutschen Sprache. Und so ist es auch hier. Manchmal hat das mit moralischen Schwachheit zu tun, aber so ist es nicht hier. Manchmal hat das mit körperlichen Schwachheiten zu tun, aber so ist es nicht hier. Es heißt auch nicht unreif. Heißt auch nicht unreif. Könnte es sein, dass jemand wirklich reife Christ ist, aber in diesem Punkt hat er seine Probleme. Und Paulus gebraucht das Wort schwach, um zu erklären, dass in seinem Gewissen er keine Freiheit hat, das zu machen. Oh, jetzt verstehen wir. Denn wir alle haben das mal erlebt, oder? Jemand anders tut das, aber mit meinem Gewissen habe ich keine Freiheit, das zu machen. Darum geht's. In dem Punkt bin ich der Schwache. Was sollen wir tun? Du sollst ihn akzeptieren. Wenn du der Stärke bist, dann sollst du denjenigen, der schwach ist, akzeptieren. Und umgekehrt. Ja, aber das gibt mir so viele Probleme. Ich weiß. Gib dein Problem zu Gott. Okay? Wenn das dir Kopfschmerzen gibt, weil der Bruder so anders ist als du, übergebe das dem Herrn. Okay? Das ist wirklich seine Sache. Du sollst ihn akzeptieren. Warum? Weil Gott ihn akzeptiert hat. Deswegen. Zweiter Befehl. Finden wir in Vers 5. Der eine hält den Tag vor dem anderen. Merkt ihr, es gibt jetzt andere Sachen, nicht nur Essen. Der eine hält den einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder sei aber in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Das ist Punkt Nummer 2. Zweiter Befehl. Sei selbst überzeugt. Und ihr merkt, es hat hier mit Tagen zu tun gehabt. Es hat auch mit den Juden zu tun gehabt. Manche Tage waren bestimmte Festtage für sie, aber nicht für die nicht-jüdischen Christen. Sei selbst überzeugt. Manche Christen tun sich schwer, auf eigenen Füßen zu stehen. Sie schauen dafür, dorthin, wo die meisten stehen, und dann laufen sie dorthin und fühlen sich sicher. Oder sie versuchen, anderen zu überzeugen, nicht weil sie überzeugt sind, sondern damit sie nicht alleine stehen. Aber wenn die Sache so wichtig ist, Geschwister, dann soll ich für mich selbst entscheiden, wenn das so wichtig ist. Das sollst du für dich entscheiden können. Ich möchte Vers 6 vorlesen. Wer den Tag achtet, achtet ihn dem Herrn. Und wer ist, ist dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht ist, ist dem Herrn nicht und Dank sagt Gott. Hier wieder im jüdischen Kontext, wie sie ein Dankgebet immer hatten als Familie, beim Familienessen, etwas Frommes, etwas Ernsthaftes, genau wie wir beim Essen beten. Da gaben sie noch mehr Acht darauf als wir typischerweise. War einmal mit einer Familie, nur einmal, die vor dem Essen gebetet hatten und auch nach dem Essen gebetet hatten. Fand ich beeindruckend. Also ich habe es nicht adoptiert für mich, aber ich habe es beeindruckend gefunden. Und das, was denen gegeben hat, sie haben Gott gedankt. Und so sagt Paulus, wenn du das isst, dann Hauptsache, du dankst Gott dafür. Und wenn du was anderes isst, weil du das nicht essen kannst, bring's nicht übers Herzen zu essen, nicht nur Geschmack, okay, sondern übers Herzen nicht bringen kannst, dann dankst du Gott. Und das ist, was wichtig ist. Wie steht es zwischen dir und Gott? Sei in dir selbst mit dem Herrn überzeugt. Denn das steht zwischen dir und ihm. Wir sollen einander respektieren. Manchmal höre ich von Christen über andere Wiedergeborene, wirklich bibelgläubige Christen, ach, kannst du das glauben, wie sie sich benehmen? Gut, das ist nicht meine Gemeinde. Ich bin davon nicht überzeugt. Aber dieses weiß ich. Das sind echte Geschwister. Okay? Wenn du mich fragst, warum ich das nicht tue, was sie tun, ich werde es dir erzählen. Aber das ist was anderes, als zu sagen, sie haben einen Vogel. Es ist zwischen mir und Gott, zwischen dir und Gott, und wir sollen einander respektieren. Manchmal verstehen wir das nicht. Es ist alles, wer das Argument gewinnt, Geschwister. Manchmal sollen wir mit Argumentieren aufhören und das halt stehen lassen. Okay? Und manchmal, wisst ihr was? Manchmal ist es der Fall, ich hoffe, dass Gott in dieser Mensch wirkt, in meinen Bruder. Denn das finde ich wirklich wichtig. Aber eigentlich habe ich alles gesagt, was ich zu sagen habe. Ich lasse das stehen und ich bete. Ich muss meinen Bruder respektieren. Linde und ich, wir verstehen zwei Kulturen. Ständig. Deutsche und amerikanische. Manchmal, wenn wir von amerikanischen Geschwistern hören, dann denken wir, ihr auch, wie können sie so etwas machen? Und wisst ihr was? Auf die andere Seite von dem Ozean, wenn sie von uns hören, denken sie, ha? Wir sind unterschiedlich. Und ich kann euch hundertprozentig sagen, wenn ihr dort wäret, sie würden dich akzeptieren. Hundertprozentig. Und ich weiß, dass wenn die hierher kommen, ihr akzeptiert sie. Hundertprozentig. Warum? Weil wir alle zu dem Herrn gehören. Und wir respektieren einander. Vor ein paar Wochen haben Linde und ich einen Film, einen christlichen Film zugeschaut, einen Missionsfilm. Und in diesem Missionsfilm war es geschrieben, es wurde erklärt, dass in einem gewissen Land in Afrika sie etwas tun, das wir nicht tun würden. Und zwar folgendes. Mein Ring ist wichtig, um anderen zu erklären, ich bin verheiratet. Ich habe eine Frau. In dem Land tragen sie keinen Hochzeitsring. Überhaupt nicht. Weil das unter denen übermutig ist. Weil sie kein Gold tragen wollen. Das ist ihre Kultur, nicht unsere. Wir wollen nicht sagen, dass sie ein Problem mit ihren Gedanken haben. Wir wollen es akzeptieren. Wir müssen es nicht tun. Aber wir wollen akzeptieren, dass sie das machen. Merkt ihr den Unterschied? Sagst irgendwas in Gottes Wort über einen Ring, einen Ehering? Sagt es nicht. Okay? Ich hoffe, Geschwister, dass wenn ihr verheiratet seid, dass ihr einen trägt. Und wenn ihr das im Gedanken habt, ich möchte eines Tages heiraten, dann das auch nicht vergessen. Okay, ist ganz wichtig, wir sind in Deutschland, okay? Wir sind nicht in Nordafrika. Aber wir müssen denen akzeptieren. Genau wie wir erwarten wurden, dass sie uns akzeptieren. Linda und ich, jetzt spreche ich über etwas Persönliches. Linda und ich, wir gehen nicht ins Kino. Es gibt Gründe dafür. Ich rede wenig darüber. Aber es gibt Gründe dafür, warum wir das seit Jahrzehnten nicht tun. Ich weiß, dass andere Christen ins Kino gehen. Und weißt du, was ich darüber sage? Ganz wenig. Okay? Ganz wenig. Vielleicht gar nichts. Dieses werde ich aber sagen, okay? Wenn ein Christ dorthin geht und schaut Dinge an, die er nicht zuschauen soll, Ehebruch zum Beispiel, aus Unterhaltung, oder so viel Gewalt, ich brauche gar nichts zu dir sagen, wenn du das tust. Die Bibel spricht zu dir und sagt, dass das boshaft ist. Du sollst das nicht tun. Aber das ist eine Sache, worüber Linda und ich, wir sind überzeugt und wir gehen auf diesen Weg. Und wenn du anders überzeugt bist, dann bist du anders überzeugt. Okay? Und ich akzeptiere dich und ich hoffe, dass du auch mich akzeptierst. Denn ich kann kein Bibelvers darüber finden. Das ist Nummer 2. Okay? Sei selbst überzeugt. Nummer 1, akzeptiere einander. Nummer 2, sei überzeugt. Selbst überzeugt. Nummer 3, richte den anderen nicht. Vers 11. Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Wenn das nicht ernsthaft ist, dann weiß ich nicht, was ernsthaft sein könnte. Eines Tages stehst du vor Gott. Jeder. Wir müssen ihm eine Antwort geben. Nun, die Ungläubigen, die vor Gott stehen, vor seinem großen weißen Thron, übrigens, ist noch nicht aufgestellt, sein großer weißer Thron ist noch nicht aufgestellt, kommt. Okay? Vor seinem großen weißen Thron, die Ungläubigen werden dort stehen und sie werden von Gott gerichtet. Wenn du wiedergeboren bist, wenn du Jesus als Retter angenommen hast, wurde Jesus für dich gerichtet. Er hat deine Strafe aufgenommen. Du wirst immerhin vor Jesus stehen. Nicht zu bestimmen, ob du in den Himmel kommst oder nicht, das nicht. Und nicht, damit er dich eine Schelte geben kann, das ist nicht der Punkt, sondern zu bewerten, was du im Leben getan hast. Ich schaue in 2. Korinther Kapitel 5, 2. Korinther Kapitel 5. Vers 10. Und das Wort in Römer 14, das ich gelesen habe, das Wort ist Bema. Das ist dieser Richterstuhl in dieser Bibelstelle, Römer 14. In 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 10, da finden wir diesen Bema wieder, wie es in Korinth war. Es gab ein Bema, ein Richterstuhl, ein großes Ding. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. In 2. Korinther ist das eine Ermahnung an Christen, für den Herrn zu leben. Jetzt kommen wir zurück zu Römer Kapitel 14. Er möchte dieses für uns anwenden, damit wir verstehen, Mein Bruder wird eines Tages vor dem Herrn stehen und ich werde eines Tages vor dem Herrn stehen. Und er wird eine Antwort geben, ich werde auch eine Antwort geben. Das ist eine ernsthafte Sache. Also wenn ich weiß, dass Gott mit ihm das besprechen wird, ernsthaft besprechen wird, kann ich Gott übertreffen? Eigentlich soll ich diesen Punkt alleine lassen. Der eine meint, wenn er so etwas tut, dann kann er kein guter Christ sein. Der andere denkt, er hat Probleme mit dem, was ich tue. Er ist wirklich ein dummer Mensch. Und es ist falsch, einander so zu richten in solch einem Bereich, weil Jesus uns richten wird. Nun, Geschwister, mich nicht falsch verstehen, wenn jemand sündigt, dann soll ein Bruder diese Person mal ansprechen. Wenn jemand sich töricht benimmt, dann soll ich in der Liebe hingehen und mit dieser Person sprechen, wenn ich das beobachte. Es gibt Dinge, die Christen tun, die wirklich eine Schande sind. Und das soll angesprochen werden. Aber es gibt Unterschiede, die wir haben. Und das hat wenig mit der Bibel zu tun. Und wir wollen in dem Fall nicht richten. In der Vergangenheit haben Christen öfters anderen Christen als streng bezeichnet. Ich höre das nicht so oft jetzt. Aber in der Vergangenheit habe ich das immer wieder gehört, die sind echt streng. Oder der Bruder, der ist richtig streng. Stattdessen höre ich immer wieder, der ist gesetzlich. Es gibt schon einen Unterschied, okay? Wenn du jemanden als streng bezeichnest, vielleicht wirst du von dieser Person Ärger bekommen, ein bisschen, nicht viel wahrscheinlich. Nicht viel. Vielleicht wird er sich verteidigen. Oder vielleicht wird er sich so benehmen, stimmt, ist recht so, bin streng. Aber wenn ich sage, er ist gesetzlich, dann tue ich etwas drauf. Dann bringe ich das auf einen anderen Niveau. Dann sage ich, diese Person hat ein geistiges Problem, wenn ich sage, er ist gesetzlich. Manchmal ist es der Fall. Manchmal kann ich aus Gottes Wort das sehr klar darstellen, das ist gesetzlich, diese Person oder diese Gruppe ist gesetzlich. Manchmal ist das der Fall, manchmal ist das schon. Aber das wird in unseren Zeiten richtig übertrieben. Nicht vergessen, wenn du sagst, er ist gesetzlich, dann hast du gesagt, er hat ein geistiges Problem. Andersherum, wenn ich sage, der ist wirklich liberal, weißt du, was du gesagt hast? Im christlichen Bereich heißt das, er vertraut nicht Gottes Wort durch und durch. Das ist, was liberal heißt. Er ist nicht so überzeugt, dass das Ganze Gottes Wort ist. Das ist liberal. Das ist ein ganzer Unterschied von, er benimmt sich auf eine Art, die ich nicht für recht halte. Okay? Das ist was anderes. Das ist was anderes. Wenn du sagst, er ist wirklich zu locker, okay, in Ordnung. Wenn du sagst, er ist liberal, denk das mal darüber nach. Was meine ich wirklich? Möchte ich so sprechen? Nun, in den letzten Jahren, Entschuldigung, schauen wir in noch eine Bibelstelle an, und zwar in Matthäus Kapitel 11. Matthäus Kapitel 11, Verse 18 bis 19. Matthäus Kapitel 11. Jesus spricht hier zu Menschen, die ihn kritisieren. Matthäus Kapitel 11. Matthäus Kapitel 11. Denn Johannes, das heißt Johannes der Täufer, war auch Cousin von Jesus. Denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank. Und sie sagen, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt. Und sie sagen, siehe, ein Fresse- und Weinsäufer, ein Freund der Zölle und Sünde. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Der Johannes hat Wasser getrunken, hat Dinge gegessen, die du nicht essen möchtest, okay? Aber Honig hat er auch gegessen, okay? Er hat ein strenges Leben geführt. Wenn du gesagt hättest, Johannes, du führst dein Leben wirklich streng, er hätte gesagt, ich soll mein Leben streng führen. Gott hat gesagt, ich soll mein Leben streng führen. Hat es getan. Und Jesus, der hat alles gegessen. Koscher, alles gegessen. Und auch Traubensaft und Wein getrunken. Übrigens, damals, du kannst es finden, wenn du Literatur aus der Antike liest, sie haben alle, sowohl die Frommen als auch die Gottlosen, sie haben alle ihr Wein verdünnt. Typischerweise 3 Teile Wasser zu 1 Teil Wein. Auch die Gottlosen, das war Prinzip damals in der Welt. Jesus hat es getrunken, hat gegessen. Wisst ihr, was ich nicht in Gottes Wort finde? Jesus hat niemals gesagt, Johannes, was ist mit dir los? Komm, wir trinken einen Saft zusammen. Und Johannes hat niemals über Jesus gesagt, pass mal auf, du kannst ihm nicht vertrauen. Er tut nicht, was ich tue. Jesus hat es nicht über Johannes, Johannes hat es nicht über Jesus. Was haben sie übereinander gesagt? Jesus hat über Johannes gesagt, es gibt kein Mensch von Frauen geboren, der besser ist als dieser Mensch. Er ist der Größte. Hat ganz anders gelebt als Jesus. Er ist der Größte. Und Johannes hat über Jesus gesagt, siehe, das Lamm Gottes, der die Sünden der Welt wegnimmt. Er ist nicht nur der beste Mensch, er ist Gottmensch. So haben sie übereinander gesprochen. Gibt es größere Unterschiede, wenn es um Diät geht, als die zwei? Oder wie sie sich angezogen haben, als die zwei? Und sie haben einander nur gelobt. Und zwar hochgelobt. Können wir etwas davon lernen? Zumindest vielleicht können wir aufhören zu richten. Geschwister, wir wollen nicht richten, weil Gott richten wird. Und zwar viel besser als wir. Letzter Punkt. Strebe dem Frieden nach. Wieder in Römer Kapitel 14. Und meine Zeit ist fast abgelaufen und deswegen mache ich das schnell. So lasst uns nun, Vers 19, Römer 14, so lasst uns nun dem nachstreben, was des Friedens ist und dem, was zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht eine Speise wegen das Werk Gottes. Strebe dem Frieden nach. Unter den Christen strebe dem Frieden nach. Durch deine Enge kannst du wirklich Krach in eine Gemeinde hineinbringen. Umgekehrt, wenn du meinst, du bist frei, etwas zu tun, aber das zur Schau stellst, so wirst du anderen zum Stolpern bringen, ist hier geschrieben. Soll ich nicht machen. Freiheit ist für uns als Christen wichtig. Liebe ist für uns als Christen viel wichtiger. Und darum geht's. Nicht vergessen, der Bruder, der schwach ist, Jesus ist für diese Person gestorben. Auf einmal haben wir das vergessen. Jesus ist für diese Person gestorben. Ich möchte nicht diese Bruder oder Schwester zum Stolpern bringen. Essen und Trinken, Geschwister, ist wichtig. Aber das ist nicht die Basis unseres Glaubens. Liebe ist wichtiger. Glaube ist wichtiger. Ich möchte wiederholen. 4 Befehle bezüglich Unterschiede zwischen uns als Christen, die in Gottes Wort nicht so deutlich angesprochen sind. Akzeptiere einander. Nummer 1. Denn Gott hat deinen Bruder akzeptiert. Sei überzeugt in dem, was du tust. Denn du bist zu Jesus verantwortlich, nicht zu jemandem anderes. Nummer 3. Richte den anderen nicht. Gott wird mein Bruder richten und mich auch. 4. Strebe dem Frieden nach, denn Jesus starb für alle Geschwister. Wir wollen beten.